Ist der christliche Glaube nicht lebensfeindlich? Nach dem, was wir gerade gesungen haben, wie kann man überhaupt auf so einen Gedanken kommen, oder? Die Frage nach der Freiheit. Und ihr seht unten links, es ist noch einmal eine Predigt in der Predigtreihe Herzenssuche. Was habt ihr Klaus zu verdanken? Der ist, glaube ich, noch im Urlaub. Der hat nicht gesagt, als ich im September sagte, so, das war's jetzt. Ah, das ist aber schade. Und eigentlich hatte ich auch noch zwei Themen. Deshalb heute noch mal eine dieser Predigten zu der Reihe Herzenssuche. Und es gibt dann noch mal eine. Und dann ist aber wirklich Schluss. Und es ging ja um Fragen, die sich damit beschäftigen, ob der Glaube auch gut begründet werden kann oder was so typische Vorwürfe an den Glauben sind. Man nennt diesen Fachbereich der Theologie auch die Apologetik. Da geht es darum, die Argumente gegen den Glauben oder für den Glauben zu sortieren und auch ganz logisch sich Dingen mal zu stellen. Dass das nicht alles immer nur Logik ist, das haben wir in einer letzten Predigt auch gemerkt, als es darum ging, dass es eigentlich beim Glauben ja um Beziehung geht. Das wird auch heute wieder auftauchen. Und es wird auch heute ein Arbeitsblatt dazu geben, das auf dem Tisch hinten, in dem Ständer, aber auch am Ausgang zu finden ist oder für die Online-Zuschauer auch auf der Homepage. Und bei dem YouTube-Link kann man es in YouTube auch downloaden. Also, ist der christliche Glaube nicht lebensfeindlich? Wie kann man das nur denken? Und die Frage, die sich damit verbindet und verknüpft heute, ist die nach wahrer Freiheit. Denn genau da setzt es oft an, dass Menschen, wenn sie über den Glauben sprechen, auf eine falsche Spur, die letztendlich in die Sackgasse führt, kommen. Ich habe das nicht selten erlebt. Ich habe das oft erlebt im Gespräch, auch gerade mit jungen Menschen, dass wenn es darum ging, jetzt eine Entscheidung festzumachen und zu Gott, zu Jesus Ja zu sagen und als Christ zu leben, ob man dann schon voll durchdrungen hatte, was das denn bedeutet, wozu Christus uns einlädt, wusste ich manchmal nicht, auch im Nachhinein nicht. Aber ich habe das oft erlebt, diesen inneren Kampf, gerade auch bei jungen Leuten, die in unseren Gemeinden groß werden. Da frage ich mich immer, was verkündige ich hier eigentlich? Dass dann so eine Entscheidung da war, okay, wenn ich jetzt zu Jesus Ja sage, wenn ich jetzt Christ werde, dann heißt das aber auf alles Mögliche verzichten und bestimmte Dinge tun müssen. Wie zum Beispiel bei den Fragen, der Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen. Das muss ich dann tun. Das ist dann irgendwie Pflicht. Ganz schnell ist, wenn es um Glauben geht, irgendwie Pflicht im Raum und eigentlich ist unsere Zeit ja heute eine andere, die ist ganz anders geprägt. Das ist ein großer Themenblock Beliebigkeit und falsch verstandener Freiheit. Wir werden uns auch damit kurz beschäftigen. Was lernt man eigentlich heute in unserer Gesellschaft und was macht das mit Menschen, die in dieser Gesellschaft aufwachsen? Aber nochmal zurück, wie kommt das, dass junge Menschen und nicht nur junge Menschen, wenn sie an den Glauben denken und an das Christsein denken, sehr schnell Tun und Lassen im Kopf haben? Etwas mit Muss und etwas mit ja, so inneren Imperativen, sagt man in der Seelsorge. Also merke ich auch oft in der Seelsorge, dass da viel Druck bei Menschen drin ist. Und das auf dem Hintergrund einer Gesellschaft, die sich massiv verändert hat in den letzten Jahrzehnten und wo es ganz viel um Freiheit geht und um Autonomie. Das Leben ist dein Leben, du darfst es leben, du darfst alles tun, solange es nicht jemand anderen betrifft und auf ihn negative Auswirkungen haben, sind so die Thesen, lebe dein Leben, lebe ohne Grenzen. Man versucht auch in Extremsportarten ständig die Grenzen zu erweitern, da ist Sport dann manchmal wirklich Mord, wenn man dann beim Fliegen vom Berg irgendwo gegen die Felsen klatscht. Leben ohne Grenzen, brich alle Regeln. Sei der Designer deines Lebens. Da kommt das Internet mit ins Spiel und jeder kann aus sich was machen. Jeder darf sich auch darstellen. Und was für ein Stress dann dabei entsteht. Diese grenzenlose Freiheit, das ist das Dilemma, führt sehr schnell in die Erschöpfung. Und ich glaube, nicht nur durch Corona haben wir diesen Effekt in unserer Gesellschaft im Westen überall, dass Menschen, junge Menschen gerade sehr erschöpft sind. Die Zahlen an Depressionen gehen hoch, gerade auch bei jungen Menschen. Und das führe ich nicht nur auf die Corona-Erfahrung und den Abbruch von Beziehungen in dieser Zeit. Und gerade junge Menschen brauchen Beziehungen, sie brauchen ein Gegenüber. sondern auch auf diesen Begriff von Freiheit und von Selbstverwirklichung und sich selbst neu erfinden. Und was man da alles sieht, wie Menschen sich erfinden und wie außergewöhnlich sie dann manchmal rumlaufen. Wahnsinn, irgendwie kreativ, aber für viele auch ein wahnsinniger Stress. Sich selbst zu optimieren, den Tracker am Arm, auf dem Handy, auf dem Notebook kann man dann auswerten, ob man seine Ziele erreicht hat. Boah, das kann anstrengen. Dann kommt das Vergleichen mit dazu. Ne? Suche nach dem nächsten Kick, ich nenne es nochmal, habe schon drüber gesprochen. Aber all das mit einem Verlust an Tiefe und einem Verlust auch an tiefen Beziehungen. Und in Wirklichkeit habe ich den Eindruck, führt das Menschen heute in viel mehr Unfreiheit als Freiheit. Das ist das Paradox. Auf der einen Seite propagieren wir Freiheit und auf der anderen Seite fühlen sich Menschen immer unfreier. Und die Zahlen von Burnout, Erschöpfung, Depression nehmen zu. Ich konnte nicht anders bei dem Thema, auch wenn ich es anfangs gar nicht vorhatte, ist jedenfalls der Text nicht mit angegeben auf dem Arbeitsblatt, nochmal das Gleichnis vom Vater und den unfreien Söhnen aufzugreifen. Das kennen die allermeisten. Wer das noch nicht kennt, in Lukas 15 wird geschildert, dass Jesus ein Gleichnis erzählte von einem Vater, der zwei Söhne hatte und der erste suchte die Freiheit raus aus dem Elternhaus, ließ sich das Erbe auszahlen, ging in die Fremde, landete am Ende bei den Schweinen. Sein Exkurs von Selbstverwirklichung ging mächtig schief. Und dann hatte er nur noch diese eine Hoffnung, dass der Vater, wenn er zurückkehrt, ihn wenigstens als Arbeiter, als Knecht annimmt. Und der zweite Sohn, das war einer, der war immer zu Hause geblieben. Der hatte immer treu gearbeitet auf dem Hof. Der hatte mal Lucht. Ob er dem Vater etwas beweisen wollte oder sich selber, auf jeden Fall hat er immer gearbeitet. Dann erlebt er, wie dieser Vater dem ersten Sohn, als er zurückkommt, entgegenläuft. Ich weiß noch, wie ich das vor einer Zeit mal jemanden so wie es in der Kinderbibel dargestellt ist, geschildert habe. Wie der Alte losrennt, das Gewand rafft, die Puschen fliegen, voller Freude stürzt er auf den Sohn zu. Der kann gar nicht sagen, nimmst du mich als Knecht? Da sagt der Vater schon, mein Sohn ist zurück und gibt ein Riesenfest. Und der andere steht draußen. Und der Vater geht auch zu ihm raus. Doch der ist voller Vorwürfe. Mit mir hast du nie so ein Fest gegeben. Ich habe hier immer mal Lucht. Ich habe hier immer gearbeitet. Und der hat das Erbe verprasst. Und dem gibst du ein Fest und mir nicht, der ich so treu war. Das ist eine grundlegende Geschichte der Bibel. Und seine grundlegende Geschichte, wenn es um unser Bild auch von Gott geht, denn das wollte Jesus damit bewirken, er wollte uns etwas über Gott erzählen und da kam auch nicht geplant, aber zum Glück ist er spontan der Benni. Der Benni fiel in den Sinn mir. Und Benni, kommst du mal zu mir? Ich habe sogar ein Mikro für dich. Wir haben diese tollen Sessel hier. Wo möchtest du sitzen? Freiheit der Entscheidung.
Dankeschön.
Benni, du warst mit einigen bei Herzblut. Da haben ja wieder welche angefangen jetzt. Und bei Herzblut hatten wir am Ende von der Zeit, wo ihr zu siebt, glaube ich, wart, ne, haben wir uns als Gemeindeleitung mal mit euch getroffen und haben euch gefragt, wie denn jetzt eure Erfahrungen waren. Machen wir da eigentlich was, was Sinn macht oder macht das gar keinen Sinn? Und ich erinnere mich, dass du dann einen Satz gesagt hast, so ungefähr, erinnere ich mich nur bei diesem Austausch auf die Frage, was habt ihr mitgenommen aus Herzblut? Da hast du gesagt, mir war Gott vorher Arbeitgeber und ist jetzt Vater geworden. Ist das richtig wiedergegeben?
Genau, also ich glaube, das war ein ganz großer Prozess in meinem Leben, der dort stattgefunden hat, ja, Kind du, Gottes zu werden.
Du bist in einer gläubigen Familie groß geworden. Ich habe bei eurer Trauung deine Familie auch kennengelernt und warum war dann Gott Arbeitgeber?
Ja, ich glaube, es ist nicht immer leichter, wenn man in einer christlichen Familie groß wird, weil, genau, quasi, also mein Papa war auch Pastor und ja, da wächst man so rein und ist immer so schon von immer in der Mitarbeit mit drin und kennt die Gemeinde auch von innen, nicht nur von außen als Besucher. Und ja, da irgendwie hat sich das da so verstetigt, dass ich die Gemeinde manchmal wie eine Firma behandelt habe.
Okay, was ist dann bei Herzblut passiert, dass Gott Vater wurde. Das geht jetzt ins Detail. Du kannst jetzt eine Predigt halten.
Genau, also ich halte mich kurz. Also es gab eine Einheit bei Herzblut, wo es ums Gottesbild ging. Und es war sehr spannend, weil es gab da eine Phase, wo einfach unterschiedliche Bezeichnungen aus der Bibel genommen wurden. Gott als Hirte, Gott als Richter, Gott als König, Gott als Vater. Und wir sollten darauf hören, wie unser Herz reagiert. Nicht wie unser Kopf reagiert, sondern zuhören, wo wir sagen, ja, doch, das stimmt. Oder, oh, damit habe ich ein Problem. Und ja, da habe ich gemerkt, bin Vater, hatte ich tatsächlich gar nicht so viel Zustimmung wie bei anderen Sachen. Und da hat mir auch noch geholfen, dass ich mit Svenja drüber reden konnte, mit Seelsorge drüber reden konnte. Und das reflektieren konnte.
Krass. Ich schätze, du wirst noch ganz viel mehr dazu erzählen können. Das ist auch was sehr, ja, was Intimes fast, ne, wenn so ein Prozess in einem angestoßen wird. Aber ich habe dir nur noch eine Frage und dann bist du auch wieder entlassen. Hast du einen Rat für uns?
Ich glaube tatsächlich, was mir geholfen hat, war dieses Reflektieren, auch zuhören, welche Bilder von Gott gibt es in der Bibel. Es gibt nicht dieses eine Bild, sondern ganz unterschiedliche, wie Gott sich zeigt. Und was mir auch schon in vielen anderen Bereichen geholfen hat, ist, dass ich mir Vorbilder suche, dass ich sage, okay, oh, diese Person, die hat einen fröhlichen Glauben oder einen freien Glauben, die lebt als Kind Gottes. Und dann einfach ja, mit dieser Person Zeit verbringen, über Gott reden, das hilft mir immer, quasi auch selber zu wachsen.
Cool. Danke, dass du uns in dieser Herzenssache ein bisschen Einblick gegeben hast. Und ich bin nochmal und immer noch begeistert von Herzblut und bin auch gespannt, was die vier, die jetzt bei Herzblut sind, am Ende uns erzählen werden, was bei ihnen in diesem einen Jahr ausgelöst wurde. Dir herzlichen Dank für deine Bereitschaft und ja, ihr könnt ihn gerne noch ansprechen nachher, ne? Ja, die Frage nach dem Gottesbild. Wer ist unser Gott? Ich möchte euch einen Vers vorstellen. Ach, das war Talk und Austausch, habe ich vergessen. Ne? Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Wow, im Alten Testament. Nicht nur erst durch Jesus Christus dürfen wir einen Gott entdecken, der Freude schenkt, der das Leben schenkt, der einen Weg zum Leben schenkt, der bei uns ist, so wie wir es vorhin gesungen haben. Unendliches Glück. Ich finde diesen Psalm wunderbar, wenn es um unseren Weg geht. Und das Ziel unseres Weges und das Ziel überhaupt von Jesus Christus war, dass Menschen diesen Weg finden und landen in der Freude an Gott. Der Psalmbeter sagt uns, es gibt einen sicheren Lebensraum für dich und der ist bei Gott. Du darfst Freude finden. Du bekommst Freude geschenkt. Das betone ich extra so, geschenkt. Denn wenn ich über solche Themen mit Menschen spreche, dann merke ich oft, wie wenn man so geprägt ist, dass man irgendwas leisten muss, sofort der Satz, obwohl ich ihn gar nicht gesagt habe, ankommt, oh, ich muss jetzt auch noch Freude leben. Ich muss mich jetzt bemühen, Freude zu zeigen. Wir sind wahnsinnig gut darin, Sachen so zu hören, wie sie zu unserem Gottesbild und unserem grundsätzlichen Denken irgendwie passen. Wenn ich immer nur gelernt habe, dass ich was tun und leisten muss, siehe zweiter Sohn, dann höre ich, wenn über Freude gepredigt wird, ganz schnell, ja, ich muss mich jetzt freuen. Merkt ihr schon meinen Tonfall? Ja, ich muss mich jetzt freuen. Schon wieder ein Muss, ne? Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele imperative Selbst in langjährigen Christen sind und wie sie genau das kaputt machen. Die Freude an Gott. Ja, ich weiß, diese Freude an Gott wird einmal da sein, wenn wir in der Ewigkeit bei ihm ankommen. Dann können wir gar nicht mehr anders, als endlich zu kapieren, wie lieb dieser Gott uns hat. Geborgen in seiner Herrlichkeit. Im Raum seiner Liebe zu sein. Ich denke da gerade an Mose, der auf dem Berg ging und Gott begegnete. Und die Israeliten, als er runterkam, sahen etwas in seinem Gesicht. Er strahlte von dieser Herrlichkeit. Wie muss diese Gottesbegegnung gewesen sein? Oder wenn es von Henoch heißt, dass er mit Gott wandelte. Wow, das werden wir einmal haben, wenn wir im Himmel ankommen. Und das wird unendliche Freude sein. Da ist gar kein Thema irgendwie Langeweile. Was machen wir dann die ganze Zeit im Himmel? So ein Blödsinn. Geborgen in der Herrlichkeit und Liebe Gottes. Und zu verstehen, wie groß dessen Liebe war. Wie gut dieser Gott es mit uns meint. Da sind wir bei einem wichtigen Thema. Die Freiheit in Gottes gutem Willen. Wir beten das so leicht beim Vaterunser. Ne? Herr, dein Wille geschehe. Aber dann erlebe ich das so oft in eigenen Situationen, wenn ich am Nachdenken bin und in Zweifeln bin, aber auch in Situationen im Gespräch, dass da doch ganz schnell der Zweifel ist. Ist denn Gottes Wille wirklich gut? Können wir ja irgendwie noch nicht so ganz wissen. Wir sind noch nicht angekommen. Ne? Und dann lasse ich irgendwo dieses Bild. Ein Fisch ist frei im Wasser, nicht an Land. Der Mensch ist frei, geborgen bei Gott, nicht ohne ihn. Warum ist dieses Bild so ein schönes Bild? Nicht, weil ich Fische und Aquarien liebe, das ist ein tolles Hobby. Aber es geht darum, dass wir verstehen, dass wir geschaffen wurden als Gegenüber von Gott. Wir wurden geschaffen in die Gemeinschaft mit Gott. Dieses Wandeln mit Gott im Neuen Testament, im Alten Testament, das finden wir ganz am Anfang. Adam und Eva bei Gott, Gott bei ihnen. Und dann kommt die Enttäuschung. Es kommt das Misstrauen. Die Menschen scheitern an einem Gebot. Aber am Ende der Bibel steht es wieder, siehe da, Gottes Hütte bei den Menschen und er wird ihr Gott sein und sie werden bei ihm sein. Gottes Zelt. Das, was am Anfang zerbricht, am Ende ist es wieder da. Das ist das Ziel, Freude in der Ewigkeit, aber schon hier und jetzt. Und dazu muss was Wichtiges geschehen, dass wir kapieren, dass wir nichts müssen. Wir dürfen. Wir können. Wir dürfen, weil wir diese Erfahrung, wenn wir diese Erfahrung machen, dass Gott es gut mit mir meint, wenn wir das entdecken und das entdecken wir in der letzten Konsequenz am Kreuz, wo Christus für uns starb, wenn einer seinen Sohn gibt, damit wir endlich kapieren, dass Gott es gut meint mit uns, dass er alles getan hat, dass wir ankommen. Und dann betrachte ich die Bibel. Und lese Dinge und lese oft da, wo Zuspruch ist, wo Gott sagt, ich bin bei dir, ist aber oft auch Anspruch, dass er sagt, okay, jetzt lebe auch so, wie wenn du zu mir gehörst. Immer wieder ist das Thema im Alten Testament, im Neuen Testament, lesen wir von Geboten Gottes. Im biblischen Unterricht machen wir dann deutlich oder versuchen das darzustellen, dass diese Gebote Gottes eigentlich Hilfen zum Leben sind. Dass wenn wir uns an Gott halten, der erste Teil der Gebote, und wenn wir das beachten, was er sagt für unser Miteinander, dass wir dann einen Lebensraum haben, einen Schutzraum für uns selbst, aber auch für die Menschen um uns herum. Gott will helfen, dass das Leben gelingt. Und dazu gehört auch, dass er uns warnt vor Dingen, die das zerstören. Das Lügen ist nicht einfach, oder? Das Thema Lügen war bei diesen Dingen, und ihr habt natürlich an der richtigen Stelle geklatscht oder getrampelt, das freut mich, aber seien wir doch mal ehrlich. Und wenn wir im biblischen Unterricht darüber sprechen und die Kids ehrlich sind, dann wissen sie genau, wovon ich rede. Dann wissen sie genau, wovon ich rede, wenn es ums Abschreiben oder Betrügen in Prüfungen geht. Ja, super, ich habe eine tolle Note. Am Ende habe ich einen besseren Abi-Durchschnitt wie ein anderer und kriege den Studienplatz, den der andere nicht kriegt. Wir haben so viele Sachen, die wir als Kavaliersdelikte sehen, die in Wirklichkeit aber Schaden anrichten. Und wenn ich als Kind meine Eltern belogen habe, weiß ich sehr genau, wie lange es braucht, bis sie mir wieder vertrauen. Und als Erwachsene wissen wir das erst recht. Aber durch Christus können wir aussteigen aus solchen Verhaltensweisen. Durch seinen Heiligen Geist haben wir die Kraft dazu. Durch seinen Heiligen Geist werden wir immer wieder darauf hingewiesen, wenn etwas nicht mehr passt zu dem, was wir eigentlich durch Christus neu geworden sind. Ja, und wir müssen unser Thema Selbstverwirklichung beerdigen. Wenn wir in Gottes Liebe fest verankert sind, dann überleben wir all die Facetten des Glaubens, all die Facetten unseres Lebens. Es ist entscheidend, dass wir bei Gott verankert sind. Dann haben wir Halt in den Stürmen des Lebens. Dann können wir uns freuen, wenn große, hohe Zeiten da sind, Erfolge. Aber wir finden auch die Ruhezeiten, die wir brauchen. Diese Verankerung bei Gott ist was ganz Entscheidendes. Jesus predigt von dem Weinstockgleichnis, er sagt, bleibt an mir, so wie ich an Gott geblieben bin, dann werdet ihr gute Frucht bringen, heißt es in Galater 5. Die Frucht ist nichts, was wir müssen, sondern ist etwas, was geschieht. Weil wir durch Christus frei geworden sind, Galater 5, damit wir als Befreite leben. Galater 5 ist ein ganz wichtiger Text. Im Galaterbrief geht es ja eigentlich um die Warnung des Paulus davor, dass die Christen wieder in die Gesetzlichkeit zurückfallen. Tom Holvester hat mal ein tolles Buch darüber geschrieben, die Pharisäerfalle, die Pharisäer, unsere besten Freunde. Und ich habe erst gestutzt, als ich gelesen habe, es gibt es leider nicht mehr, kann man nur ausleihen bei mir. Aber er hatte recht, die Pharisäer sind unsere besten Freunde. Es sitzt uns so im Nacken, diese Gesetzlichkeit, dass wir oft nicht verstehen. Und sogar manchmal falsch hören und erst recht falsch leben, wenn wir in diese Falle tappen, dass wir Gott doch wieder etwas beweisen meinen zu müssen. Aber der Befreiungsakt des Evangeliums ist doch gerade ein anderer. Christus nimmt am Kreuz unsere Schuld, all das, was uns von Gott trennt, unsere Sünde von uns. Und damit auch alle Angst. Religion hat viel mit Angst zu tun. Was ist, wenn ich mal sterbe? Wie denkt dann Gott oder die Götter über mich? Diese Angst muss ein Christ nicht mehr haben. Denn ich weiß, dass Gott es gut meint durch Jesus Christus, seinen Sohn, der mich gerettet hat und durch den ich leben werde, selbst wenn ich sterben werde. Das ist die Kernbotschaft. Der Christus da am Kreuz. Er entlarvt die Lüge des Satans, die Lüge der Schlange, dass Gott es nicht gut mit uns meinen könnte. Und aus dieser Lüge heraus, das setzt sich fort bis in die Lügen von vermeintlicher Freiheit heute, aus dieser Lüge heraus nimmt der Mensch nun Gott losgeworden, ne? Er ist Gott losgeworden in mehrfacher Bedeutung, nimmt der Mensch sein Leben selbst in die Hand, wirft seinen Anker, ja wohin? Sich selbst an den Kopf, ich weiß es manchmal nicht. Es geht um eine doppelte Befreiung bei diesem Thema. Und erst dann können wir verstehen, was wirkliche Freiheit ist. Ich muss so lang ausholen. Die doppelte Befreiung bedeutet, dass mir die Schuld durch Christus genommen ist. Alles, was mich von Gott trennt, darf ich Christus bringen. Alles, was mich und andere Menschen trennt, wo ich schuldig werde an anderen, darf ich zu Jesus bringen. Und er nimmt diese Schuld von dir und vergibt dir gerne, heißt es in der Bibel. Jesus hat schon längst für alles bezahlt, auch im juristischen Sinne. Der Ankläger kann nicht mehr vor Gott treten und sagen, so Frank, also lieber Gott, da muss ich mal drüber sprechen. Der Frank hat, ne? Entschuldigung, Frank. Er kann ihn nicht mehr anklagen, weil er längst freigesprochen ist durch Jesus Christus. Aber, und das war bei mir auf dem Weg zu einem heilen und gesunden Gottesbild ein wichtiger Punkt, dass ich kapieren musste, dass das Kreuz nicht nur, das klingt so komisch, weil das eine Riesensache ist, dass unsere Schuld genommen wird, aber es steht halt nicht nur für die ganzen Tatsünden unseres Lebens, es steht für die schlimmste Sünde, nämlich dass wir Gott misstrauen. Nicht umsonst ist der erste Teil der 10 Gebote, hauptsächlich beschäftigt er sich mit unserer Beziehung zu Gott. Am Kreuz wird uns und darf uns klar werden, dass Gott uns liebt, Punkt. Und dass er in dieser Liebe alles für uns gibt, Punkt. Und dass er unbedingt dich und mich einmal bei sich haben will, Punkt. Und die Schlussfolgerung muss doch dann eigentlich sein, wenn einer sowas tut, wie kann ich dem eigentlich noch misstrauen? Und doch hören wir das heute und übermorgen gibt es irgendeine Situation und wir haben schon wieder Angst, ob er es wirklich gut mit uns meint oder was da auf uns zukommt und wie es wird. Es ist so schnell, das Misstrauen ist so hartnäckig. Aber genau darum geht es, dass das Misstrauen nicht gewinnt, sondern das Vertrauen gewinnt. In Johannes 8, Vers 31 bis 36 schildert der Evangelist es so: Zu den Juden, die nun an ihn glauben, sagt Jesus: Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Aber wir sind Nachkommen von Abraham und niemals Sklaven gewesen, wandten sie ein. Wie kannst du sagen, ihr sollt befreit werden? Jesus erwiderte ihnen: Ich sage euch die Wahrheit. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Dieser letzte Vers, Vers 36, ist in enger Verbindung mit dem Vers 32. Die Wahrheit ist nicht irgendein theoretischer Begriff. Die Wahrheit ist nicht irgendwelche Rechthaberei in theologischen und anderen Ausführungen, sondern die Wahrheit, die Christus uns zeigt, ist, dass Gott uns liebt. Und wenn ich das in Christus erkenne, dann bin ich wirklich frei. Dann bin ich frei, in dieser Liebe zu leben. Dann suche ich den Kontakt zu meinem Herrn und Heiland Jesus. Dann suche ich meinen Kontakt zu Gott. Und dieser Kontakt, dieses bei ihm sein, wird mich immer freier machen. Und das ist das, was vielleicht gemeint ist in Johannes 8, Vers 31 bis 36 nochmal. Freiheit durch radikales Vertrauen, habe ich es genannt. Das Wesen der Freiheit ist in der Wahrheit bleiben. Und jetzt vergesst diesen Begriff Wahrheit als einen philosophischen oder einen rechtlichen Begriff, als ich habe Recht und du hast Unrecht. Der Begriff Wahrheit steht an dieser Stelle für die Wahrheit über Gott und dass die Schlange gelogen hat. Und dass der Schlangerich bis heute lügt und jede Gelegenheit nutzt, um uns wieder einzureden, dass Gott es nicht gut meinen könnte. Wir müssen in dieser Wahrheit bleiben. Manchmal hilft mir in manchen Situationen meines Lebens oder wenn ich Menschen in großer Not begleite, dann hilft mir nur dieser Blick aufs Kreuz und dass ich sage, ja, ich verstehe dich Gott gerade nicht. Aber ich habe verstanden, dass du mich liebst, denn das hast du bewiesen, als Jesus Christus für mich gestorben ist, für uns alle. Ein kurzer Exkurs nochmal über diesen wichtigen Schritt, damit wir nicht mehr weiter denken, dass das Christentum lebensfeindlich wäre. Die Sünde ist nur ein Symptom. Wir sündigen, weil wir Gott gegenüber misstrauisch sind. Könnte der mir was vorenthalten? Ja, kann sein. So wie ein guter Vater, der manchmal etwas vorenthält, wenn er weiß, das wird nicht gut sein für dich. Ich hätte gern einen tollen Porsche, aber ich bin ein Autofahrer, der immer Gas gibt. Wenn ich kann, dann fahre ich auch schnell. Wenn mein Auto das kann, dann fahre ich auch schnell. Ich habe nie ein schnelles Auto, na doch, ein bisschen schnell war mein alter Kia. Aber ich habe meistens nicht so schnelle Autos bekommen von Gott, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Blödes Beispiel, aber so ein bisschen richtig. Ihr versteht, was ich meine. Ich wünsche mir oft tolle Dinge. Manchmal spreche ich auch mit Gott darüber, oft sogar, oder mit Jesus, aber ich kriege nicht immer, was ich mir wünsche. Und ich weiß, ich kann ein Ja dazu finden, weil ich weiß, dass Gott es wirklich gut meint, auch wenn ich ihn vielleicht gerade nicht verstehe. Der Schlüssel ist, dass wir durch Jesus Christus erkennen, dass Gott es wirklich mit uns gut meint. Streich das Misstrauen Gott gegenüber aus deinem Denken. Oh, was habe ich jetzt gesagt? Funktioniert nicht immer richtig. Vielleicht immer mehr, aber es fällt manchmal schwer. Die Freiheit der Sohnschaft oder der Tochterschaft, ne? Wichtig. Du darfst aus der absoluten Sicherheit herausleben, dass du geliebt bist. Und jetzt überleg nochmal, das alles ist eingebettet in die Frage nach der Freiheit. Denn erst in dieser Position des absolut geliebt sich Wissens, in dieser Position des in Gottes Armen sich fühlen oder wissen, dass Gott für mich ist, in diesem Moment entsteht das, was wir wirklich Freiheit nennen dürfen. Aber dazu gehört, dass wir erst einmal ehrlich werden. Ehrlich werden, wie Benny das erzählt hat. oh, was ist da in meinem Herzen für ein Denken über Gott? Ich habe oft Menschen, sogar Theologen im Gespräch gehabt, die über Jesus gut dachten. Jesus, ja. Aber wenn es um Gott ging, merkten wir plötzlich im Gespräch, der ist immer noch fern. Aber der Philippus fragt ihn, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Also, und wenn ich das schmecke, wenn ich schmecke, dass dieser Gott für mich das Beste hat, ich glaube, es kommt ein Punkt, wo ich gar nicht mehr alles tun will, auch nicht das Verbotene. Weil du an einer Quelle hängst, die größer ist als alle deine Wünsche, auch die schlechten Wünsche. Und weil dir durch Gottes Geist eine neue Kraft geschenkt wird, die Frucht bringt. Lest Galater 5, wenn ihr die Arbeitsblätter mitnehmt. Da ist Galater 5 ja sowieso im Rahmen der Predigt schon drauf. Ich brauche diesen Heiligen Geist, um so zu leben, wie es eigentlich meinem Glauben entspricht. Der ist Christus in mir. Der ist Gott in mir. Der ist der, die Frucht des Geistes gibt. Nicht ich. Ich bin manchmal ein sehr kritischer Mensch, besonders wenn ich zu viel gearbeitet habe und gerade kaputt bin. Dann bin ich auch ein schlechter Seelsorger, weil ich dann manchmal genervt bin. Angefangen bei meiner Frau, früher auch bei meinen Kindern, bei mir selbst und auch Menschen gegenüber werde ich dann sehr schnell kritisch. Ich brauche den Heiligen Geist, damit das nicht so ist. Manchmal brauche ich Ruhezeiten, damit das nicht so ist. Manchmal brauche ich diese Zeiten, wo ich mich wieder anbinde an Jesus, an Gott. Zeiten der Ruhe, Auszeiten, um Beziehung zu pflegen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Zeiten immer wieder geschenkt bekomme. Ich muss es nur manchmal selber auch dann tun. In Galater 5, Vers 22 bis 32 heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Warum dieser Vers als letztes? Was war die Anfangsfrage? Ist der christliche Glauben nicht lebensfeindlich? Wirkt dieser Vers lebensfeindlich? Wenn Gottes Geist es schafft, in dir und mir diese Dinge zum Leben zu wecken, immer stabiler werden zu lassen, wenn die Kraft Gottes bewegt, dass ich das lebe, ist das lebensfeindlich? Entschuldigung, ich möchte mit solchen Leuten zusammen sein, solchen Leuten wie euch, bei denen Gottes Geist das immer mehr wachsen lässt. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das ist nicht lebensfeindlich, oder? Ich wollte schon gerade sagen, zeig den Leuten, die sowas behaupten, doch diesen Vers mal. Und frag sie, ob das lebensfeindlich ist oder ob das nicht das wirkliche Leben ist. Da entsteht wirkliche Freiheit. Seltsamerweise in der Anbindung an den, von dem wir kommen und zu dem wir einmal gehen sollen. Amen. Jetzt bin ich am Überlegen, Frank, ich wollte noch beten, ne? Ja. Und danach singen wir zusammen. Vater im Himmel, danke, dass du das Leben schenkst. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist, um uns den Vater zu zeigen. Heiliger Geist, danke, dass du in uns lebst, dass du uns gewiss machen willst, dass wir Gottes Kinder sind und wir sind es auch, dass wir neu starten dürfen durch Jesus Christus, deinen Sohn. Und dass du in uns lebst und unser Leben verwandeln willst, verändern willst. Dazu gehört auch die Wahrheit, dass ich es nicht aus eigener Kraft kann. Wenn du jetzt zuhörst im Stream oder hier im Raum, dann sag Jesus das. Jesus, ich kann das nicht aus eigener Kraft. Dann sag Gott, ich kann das nicht aus eigener Kraft. Mein Verhalten ist manchmal nicht lebensfördernd. Aber Vater im Himmel, dein Sohn hat uns gesagt, dass du gerne deinen Heiligen Geist gibst, wenn wir dich darum bitten. Und ich bitte dich jetzt für mich und ich bitte dich für jeden und jede hier im Raum und am Stream um deinen Heiligen Geist, den Geist der Freiheit, den Geist der Liebe und der Geborgenheit, den Geist, der uns zum Segen werden lässt. Danke, Vater im Himmel, dass du es tust und uns gerne beschenkst. Amen.